In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 20. Dezember 2018. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Verfassungsbeschwerde gegen baden-württembergisches Polizeigesetz. Das baden-württembergische Polizeigesetz wurde vor einem Jahr massiv verschärft. Grün-Schwarz waren damit sogar schneller als Bayern. Nach Bayern ist es eines der schärfsten Polizeigesetze, auch wenn es, anders als in Bayern, keinen Widerstand gegen die damalige Verschärfung gab. CDU-Innenminister Strobel hat kürzlich angekündigt, das Gesetz noch weiter verschärfen zu wollen. Gegen die aktuelle Version hat nun die Gesellschaft für Freiheitsrechte Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ein Interview mit Anwalt und Freiburger Stadtrat Michael Moos, linke Liste, der sich der Klage angeschlossen hat. Tierversuchsstatistik 2017 fehlt noch. 2016 wurden 2.854.586 Tiere bei Tierversuchen verbraucht. Wie steht es in der Statistik 2017, fragte Radio Dreieckland Stefanie Kolwaski, Tierärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Menschen für Tierrechte, Tierversuchsgegner Baden-Württemberg e.V. Gibt es Alternative zu Tierversuchen und Sicherheit für den Menschen, wenn mit Tieren versucht wird? Doch zunächst zu den Nachrichten. Wildlachse kommen langsam. Bis Anfang 1900 schwammen noch hunderttausende Wildlachse den Rhein hinauf zu ihren Laichgewässern. Überfischung, Industrialisierung und nicht zuletzt ein schwerer Chemieunfall bei Basel rotteten die Wildwanderfische im Rhein aus. Stellvertretend für alle Arten von Wanderfischen soll der Rhein wieder für Lachse Heimatgewässer werden. In Lachszuchten, wie zum Beispiel Wolftal mit 11 Naturteichen im Schwarzwald gelegen, gibt es in diesem Jahr etwa 200 laichbereite Weibchen. Immer Anfang, Mitte Dezember werden dort Eier zur Zucht gewonnen. Die rund 900 Lachse, welche an den Überwachungsstationen am Rhein bisher gezählt worden sind, sind für eine selbsterhaltende Population zu wenig. Die Lachszucht Wolftal ist eine von rund ein Dutzend Keimzellen des Projekts Lachs 2020. Hinter dem Projekt steht die IKSR, die Nationale Kommission zum Schutz des Rheines, ein Zusammenschluss der Anrainerstaaten. Obwohl bisher viel erreicht wurde ohne menschliche Hilfe, können die Wanderfische im Rhein nicht aufsteigen. Die vielen vom Menschen gesetzten Hindernisse müssen erst noch teuer beseitigt werden. So sind gemäß IKSR-Geschäftsführerin Anne Schulte-Wülver leidig. Schweizer Umweltministerin wünscht in ihrer Rolle als Verkehrsministerin mehr Flugverkehr für die Schweiz. 47% mehr Flugverkehr werden in der Schweiz bis 2030 erwartet. Die zuständige Umwelt- und Verkehrsministerin Doris Leuthard möchte daher die Kapazität der Flughäfen erhöhen. Der Anteil des Luftverkehrs am Ausstoß des Treibhausgases CO2 liegt in der Schweiz bereits heute weit über dem globalen Durchschnitt. Der Kapazitätsanstieg soll zum Beispiel durch Freigeben ausgedehnter Militärflugplätze ermöglicht werden. Die Gegenlösung? Die Hälfte der Flüge in der Schweiz liegen im Kurzstreckenbereich und ließen sich durch zeitlich nicht viel längere Bahnfahrten ersetzen. So wäre beim Flugverkehr ab Zürich-Kloten und wohl auch ab Genf und Basel der Verkehr nahezu halbierbar. Marktwirtschaftlich durch eine hohe Flugticketabgabe, die eine deutliche Reduktion der Flüge bewirken könnte. Mehr Details auf www.infosperber.ch. Vom 20. Dezember 2018 über das Problem Umwelt- und Verkehrsministerium in einer Person zu einen. Jetzt am Donnerstag, 20.12. findet ein Tag X statt. Aktion auf dem Rathausplatz Freiburg. Am Mittwoch, den 19. Dezember 2018, wurde ein junger Mann mit mazedonischer Staatsangehörigkeit von der Polizei aus einem Freiburger Wohnheim abgeholt und abgeschoben. Der junge Mann lebte schon seit über 4 Jahren in Freiburg. Seinen Lebensunterhalt finanzierte er durch die Arbeit bei einem Briefzustellerdienst selbst. Seine Eltern und Geschwister waren mit ihm nach einem gewalttätigen Überfall aus Mazedonien geflohen. Der Vater leidet bis heute an psychischen und psychosomatischen Folgen. Doch die restliche Familie wurde bereits Ende September überraschend abgeschoben. Genau an dem Tag, an dem sie volle 4 Jahre in Deutschland waren. Seine Schwester, die diesen Sommer ihren Hauptschulabschluss gemacht hatte, hatte mit diesem Termin oder je nach Berechnungsweise wenige Tage darauf den Anspruch auf den Aufenthalt als gut integrierte Jugendliche gehabt. Einen Antrag hatte sie bereits vorab gestellt, doch der wurde abgelehnt. Bei der Ausländerbehörde wurde sie nicht sinnvoll beraten, sondern entmutigt. Ermessensspielräume zugunsten der jungen Frau nutzen weder die Freiburger Behörden noch das Karlsruher Regierungspräsidium. Eine Klage gegen die Ablehnung des Asylantrags lief kurz zuvor noch. Die Familie wusste noch nicht einmal, dass diese Klage abgelehnt war. Da saß sie schon im Flugzeug. Der älteste Sohn blieb zunächst allein zurück, weil er als Heranwachsender gesondert behandelt wurde. Doch nun erging es ihm offenbar ähnlich. Die sogenannten Bleiberechtsregelungen für langjährige, geduldete Jugendliche und Erwachsene, die Ausbildungsduldung sowie die Möglichkeit, die Härtefallkommission anzurufen. All diese gesetzlich vorgesehenen Regelungen haben den Sinn, Menschen, die seit Jahren hier leben und immer noch keinen Aufenthaltstitel haben, dennoch ein Bleiberecht zu ermöglichen. Doch tatsächlich erleben wir ständig das Gegenteil. Menschen werden abgeschoben, obwohl sie in Arbeit, Schule und Ausbildung waren oder obwohl sie schwere arbeitsschwierige Hindernisse wie Krankheiten dagegen sprachen oder obwohl sie seit vielen Jahren hier leben. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat vor wenigen Tagen in einer Pressemitteilung beklagt, dass ein Großteil der Menschen, die zurzeit in Westbalkanstaaten abgeschoben wurden, seit mehreren Jahren hier leben. Und jeden Monat aufs Neue starten 3 Flieger mit Menschen, die gezwungenermaßen nach Serbien, Mazedonien, Albanien und in Kosovo abgeschoben werden. Wiederkommen können sie kaum. Schwarzwaldstraße 31 in Freiburg besetzt. Seit heute Donnerstagnachmittag um 15.40 Uhr ist ein seit Jahren leerstehendes Haus in der Schwarzwaldstraße 31 besetzt. Dieser Besetzung ist Teil der Kampagne Wohnraum gestalten, die gegen die Freiburger Verhältnisse von unsagbar hohen Mieten, Verdrängung und einer unsozialen Wohnungspolitik vorgeht. Das der Stadt gehörende Haus steht seit etlichen Jahren leer. Seit 2013 steht ein möglicher Abriss für den Bau des Stadttunnels ab 2025 zur Diskussion. 2015 brannte der Mittelteil der ehemals 3 in Reihen gebauten Häuser unter mysteriösen Umständen ab. Das Mittelhaus, das wie das gesamte Dreikönigshaus unter Denkmalschutz stand, wurde trotzdem ohne Pläne des Wiederaufbaus abgerissen. Wohl auch zugunsten des 300-Millionen-Projekts Stadttunnel gibt es keine Pläne für die immer noch bestehende Brache. Das Dreikönigshaus ist laut den Besetzern ein Symbol für die Freiburger Wohnungspolitik. Während die Mieten steigen und bedürftige Menschen auf der Strecke bleiben, stehen sogar städtische Gebäude leer. Hier bringen weder die leeren Worte des Stadtrates noch der unzureichende Mietpreiserhöhungsstopp der Stadtbau etwas.
Was hat dich motiviert zu sagen, ich mache mit bei der Klage gegen das baden-württembergische Polizeigesetz?
Als ich den Anruf bekam von Lea Beckmann aus Berlin, musste ich eigentlich nicht lange überlegen, sondern war sehr schnell bereit, mich als Kläger zur Verfügung zu stellen, weil diese Regelung im baden-württembergischen Polizeigesetz meines Erachtens wirklich gefährlich ist. Und ich habe mir ganz konkret vorgestellt, was kann da mir als Anwalt passieren. Und wenn man diesen Paragraph 23b mal liest, der seit einem Jahr im Gesetz steht, dann muss man sagen, dass etwa Fallkonstellationen wie diese nicht ausgeschlossen sind. Ich habe einen Mandanten, sage ich mal einen Kurden, der verdächtigt wird, für die PKK in Deutschland zu unterstützen. Der wird beobachtet und die Polizei schätzt ihn so ein, dass er möglicherweise in irgendeiner Form gefährlich sein kann. Das muss gar nicht sein in Deutschland. Das Gesetz enthält Formulierungen, die so weit gehen, dass auch seine Aktivitäten für die PKK in der Türkei gegebenenfalls für Deutschland gefährlich sein könnten. Und sie überwacht den, setzt einen Trojaner in seinen PC und der gesamte Briefverkehr, den ich mit ihm führe, wenn er mich möglicherweise auch in ganz anderer Sache als Anwalt hat, wird auf die Weise der Polizei bekannt. Es gibt sogar eine Bestimmung in diesem 23b, der es erlaubt, Staatstrojaner in Anlagen zu implementieren, also in PCs, Laptops und so weiter, die Kontakt haben mit Personen, die überwacht werden. Und zwar immer dann, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese Person Informationen bekommt von der dritten Person. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Beweismaterial bekäme von Freunden dieses Kurden, die ich benutzen kann, um ihn zu entlasten oder wie auch immer, und mit ihm dann diese Informationen austausche, dann könnte das schon ein Grund sein, um mich zu überwachen. Also die Regelung geht sehr, sehr weit und die Überwachungsmöglichkeiten sind natürlich minimalst.
Du hast es jetzt gesagt, die Klage geht hauptsächlich gegen die Regelung zum Einsatz des Staatstrojaners. Ja. Beim Staatstrojaner werden Sicherheitslücken offen gelassen, um dann dort den Staatstrojaner dort im IT-System einbringen zu können. Jetzt ist es ja eine Sache, dass die deutschen Behörden eventuell einen Staatstrojaner installieren. Solche Sicherheitslücken könnten aber natürlich auch von anderen Akteuren genutzt werden. In dem Zusammenhang, dass du, wie du jetzt gesagt hast, auch aktuell noch eventuell PKK-Sympathisantinnen vertrittst, ist es da wirklich realistisch, dass zum Beispiel auch der türkische Geheimdienst diese Lücken nutzt, um Kurden hierzulande auszuspähen?
Es ist alles denkbar. Das können Dritte sein, die das aus staatlichen Gründen nutzen oder auch kriminelle Ziele verfolgen. In jedem Falle ist ja Voraussetzung, um überhaupt solche Staatstrojaner implementieren zu können, dass es Sicherheitslücken im System gibt, die eben genutzt werden in dieser Weise. Und wir sind jetzt der Auffassung, und das ist in der Verfassungsbeschwerde eben im Einzelnen dargelegt, dass natürlich zum einen geprüft werden muss, ob es überhaupt zulässig ist, in diese Weise in deine IT-Systeme einzudringen, weil ja der Betroffene sozusagen komplett ausgeleuchtet wird in seinem gesamten Leben, auch in seinem Intimbereich, in allem. Wenn ich einen PC überwache, dann, und zwar lückenlos, dann kann ich sozusagen alles über eine Person rausfinden und ein komplettes Bild von dieser Person erstellen. Das ist natürlich schon mal per se absolut fragwürdig und ist Gegenstand einer weiteren Verfassungsbeschwerde, die mein Kollege Strate aus Hamburg auf die Gesellschaft für Freiheitsrechte eingereicht hat, und zwar gegen Paragraph 100a folgende Strafprozessordnung. Da gibt es eine entsprechende Bestimmung in der Strafprozessordnung, die dazu dient, dass dann zur Aufklärung bereits begangener Straftaten diese Staatstrojaner gesetzt werden. Und da wird es thematisiert. Und dann kommt dazu eben der weitere Aspekt, den wir gerade besprochen haben, ist der Staat eigentlich nicht verpflichtet, Schaden von mir und dir und allen, die davon betroffen sein könnten, fernzuhalten, wenn er solche Sicherheitslücken entdeckt und ausnutzt, dass er diese dann auch dem Hersteller melden müsste, damit er sie schließen kann. Denn wenn das nicht geschieht, dann kann das geschehen, was du vorhin gesagt hast, dann kann im Grunde jeder diese Lücken nutzen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist natürlich immens gefährlich. Und das Spezielle jetzt unserer Verfassungsbeschwerde ist genau, dieses Problem zu thematisieren.
Ein Grund, warum du als Musterkläger ausgewählt bist, ist auch deine jahrelange Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Warum prädestiniert diese dich als Kläger gegen das Polizeigesetz?
Ja, das ist jetzt eher sekundär, weil zum einen diese Beobachtung eingestellt worden ist, aber sie ist mit aufgenommen sozusagen in das Schutzbedürfnis, was ja dargelegt werden muss, denn es ist ja auch nicht nach diesen Erfahrungen, jahrzehntelangen Erfahrungen, vollständig auszuschließen, dass der Verfassungsschutz zwar nicht selber, aber eben über die Polizei dann solche Möglichkeiten, solche gesetzlichen Möglichkeiten nutzt, um in meine PCs, in meine Informationssysteme einzudringen.
Diese Verschärfung der Polizeigesetze in den ganzen Bundesländern, auch die Ankündigung von Innenminister Strobel, das baden-württembergische Polizeigesetz noch einmal verschärfen zu wollen. Wie bewertest du das politisch?
Es ist immens gefährlich, was sich da tut. zwar ist da ein Richtervorbehalt vorgesehen, aber bei Gefahrenverzug kann also auch die Polizei selber solche Systeme implementieren, muss dann die Genehmigung des Richters einholen, die ist alle 6 Monate zu verlängern. Da gibt es ellenlange Bestimmungen im Gesetz, was alles protokolliert, notiert und so weiter muss. Aber in der polizeilichen Praxis ist es natürlich so, wenn die Polizei mal den Zugang zu deinem PC hat, dann ist Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Das ist völlig klar und die Gefahr ist, finde ich, riesig und wird unterschätzt, weil zum einen vielleicht in Baden-Württemberg viele denken, dass wenn die Grünen in der Landesregierung sind, dass es ja da nicht so schlimm werden kann. Das ist mitnichten der Fall, wie man sieht. Und zum anderen, weil das vielleicht alles etwas abstrakt ist, aber man muss sich das wirklich konkret vorstellen, wie weit der Staat mit solchen Bestimmungen in das Leben von jedem Staatsbürger, der aus welchen Gründen auch immer in das Visier des Staatsschutzes gerät, einzudringen. Das wird im Moment noch sehr sparsam eingesetzt, und zwar einfach aus Kapazitätsgründen. Aber wenn solche Gesetze mal bestehen, dann sind sie sozusagen eine latente, lauernde Gefahr und können jederzeit dann auch exzessiv eingesetzt werden. Also ich finde, es wäre dringend notwendig, dass wir uns mehr mit dieser Problematik beschäftigen und auch, so wie es in Bayern zum Beispiel eben war, dann dagegen demonstrieren, wenn solche Maßnahmen eingeführt oder gar noch, wie jetzt geplant, verschärft werden.
Abschließend Hoffnung, dass die Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte, an der auch du dich beteiligst, Erfolg haben wird?
Sie ist sehr gut begründet. Wirklich sehr gut begründet. Ich hoffe wirklich, dass sie einen Erfolg hat, zumindest in der Weise, dass die Möglichkeiten, die da aufgezählt sind, in welchen Fällen überall solche Staatstrojaner eingesetzt werden können, dass die radikal beschnitten werden.
Das sagt Michel Moos, Freiburger Rechtsanwalt und Stadtrat der linken Liste. Er ist einer der Musterkläger bei der Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen das baden-württembergische Polizeigesetz. Explizit geht es gegen die Regelung zum Einsatz des Staatstrojaners.
Was gehört unter den Weihnachtsbaum? Vielleicht was Unerfreuliches, die Tierversuchsstatistik. Und ich bin jetzt verbunden mit Frau Stefanie Kowalski. Erstmal herzlich gegrüßt.
Vielen Dank für die Einladung zum Interview.
Vor 15 Jahren wurde der Tierschutz in das Grundgesetz aufgenommen. Seit 2009 wird auf der Homepage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft regelmäßig die entsprechende Statistik Anfang Dezember veröffentlicht. Und in den letzten Jahren sind diese Zahlen immer wieder angestiegen. Sind sie auch in diesem Jahr angestiegen, das heißt mit der neuen Statistik?
Die neue Statistik für das Vorjahr ist dieses Jahr leider noch nicht online und nicht einsehbar. Und das ist auch so, was wir in der letzten Zeit beobachtet haben. Also anfangs war das immer noch Ende November, Anfang Dezember einsehbar. Und die Empörung war natürlich immer groß über diese hohen Zahlen. Und so hat sich das Bundesministerium wohl jetzt gedacht, so in den letzten 1-2 Jahren, wir kehren diese Zahlen lieber unter den Weihnachtsbaum, veröffentlichen das zwischen den Jahren, dann erregt es auch nicht so viel Aufsehen.
Die Zahlen sind ja immer wieder angestiegen. Woran liegt das? Ich meine, normalerweise müsste man sich doch sagen, es gibt viele Tierschützer und vor allen Dingen, man kann natürlich auch hingehen und kann alternative Verfahren eventuell entwickeln. Da gibt es ja auch gewissen technischen Fortschritt und viele Sachen sind ja eigentlich auch schon gut ausgetestet, zumindest die Inhaltsstoffe von irgendwelchen, sagen wir mal, Kosmetikas oder und. So war es denn überhaupt noch? Tierversuche, wie wird denn das begründet, dass die Tierversuche steigen? Komplex und weit gefasste Frage, ich weiß.
Also die meisten Tierversuche finden tatsächlich immer noch in der Grundlagenforschung statt. Also anders, als sich das viele Leute vorstellen, dass wirklich geforscht wird und dann auch ein wirksames Medikament dann am Ende dabei rauskommt, ist es eher so, dass geforscht wird, um des Forschens willen, sage ich immer gerne. Und in den meisten Fällen kommt da auch nichts bei raus. Und ja, woran das liegt, dass die Zahlen nicht sinken, sondern eher gleich bleiben oder steigen, wir erklären uns das so, dass die Tierversuchslobby sehr groß ist, das bedient einen sehr großen Markt, das ist sehr viel lukrativer als die Alternativmethoden. Momentan ist es so, dass die Alternativen mit öffentlichen Geldern wirklich mit sehr kleinen Beträgen nur gefördert werden und die Tierversuche, also da bewegen wir uns im Bereich von Milliardenbeträgen.
Ist es auch vielleicht ein Problem der Versicherungen, das heißt, dass wenn heute irgendein Medikament auf den Markt geworfen wird, dass man dann eben nachweisen muss, dass man das hier untersucht und nochmals untersucht hat. Ich denke da irgendwo an so eine alte Geschichte wie Kondagan, wo man dann sagt, okay, wenn irgendwas beim Menschen passiert, dann sind große Kosten fällig, aber wenn man das eben hier hunderte Mal am Tier probiert haben und es hat da gewirkt, also das heißt, die gewünschte Wirkung gehabt oder nicht die Negativwirkung gehabt, dann können wir es an Menschen ausprobieren.
Sie sprechen da was ganz Wichtiges an. Also es ist tatsächlich so, dass für jedes Medikament, das auf den Markt kommt, es momentan noch erforderlich ist, dass das am Tier getestet wird. Aber wie Sie auch gesagt haben, hat ja die Vergangenheit jetzt am Beispiel vom Kondagan gezeigt, dass es trotzdem keine Sicherheit vermittelt. Das ist nur eine Absicherung für die großen Konzerne, die dann sagen können, wir haben es getestet, wir konnten es nicht besser wissen. Aber der Mensch und das Tier sind nun mal unterschiedlich. Ich habe immer das Beispiel, wir Menschen essen gerade auch zur Weihnachtszeit gerne Schokolade. Für uns ist das zumindest in tagesüblichen Dosen nicht schädlich. Wenn der Hund ein kleines Stück Schokolade isst, dann kann das schon tödlich sein.
Apropos Hund, apropos andere Tiere, welche Tiere sind gerade eingesetzt oder werden verbraucht bei Tierversuchen?
In den Tierversuchen ist es so, dass vor allem Ratten und Mäuse eingesetzt werden, aber auch, was viele nicht wissen, sehr viele Fische und dann kommt einfach gefolgt wirklich auch Schweine, Hunde, es werden nahezu alle Tiere eingesetzt, Affen werden noch eingesetzt, da ist einfach die ganze Bandbreite vertreten, aber die meisten Opfer sind eben im Bereich der sogenannten Nagetiere.
Was für Alternativen könnte man entwickeln? Sie haben vorhin gesagt, dass die Alternativen nicht entsprechend gefördert werden. Aber wie könnte man alternativ forschen, um praktisch hier ja Produkte sicher zu machen für den Menschen, aber nicht tödlich zu machen für die bei diesen Versuchen verbrauchten Tiere?
Momentan gibt es Forschungen im Bereich der Computersimulation. Es gibt sogenannte Organe auf einem Chip. Das ist ein Mikrochip. Darauf kann man ein menschliches Organ simulieren. Das klingt alles sehr abstrakt. Und daran kann man dann tatsächlich auch ein Medikament testen. Und das simuliert dann beispielsweise die Nierenfunktion des Menschen oder die Leberfunktion. Und das wurde jetzt auch in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich auch angewendet.
Was heißt es insofern? Ist es sicher oder wie funktioniert es? Das heißt, man tut vergangene Daten praktisch in einem Computer, in einer Software verarbeiten und prüft dann eben entsprechend die Resultate nach, die hier bei dieser Sache herauskommen.
Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen. Man hat anhand von Patientendaten und von klinischen Studien und sicherlich noch viele andere komplexe Daten, die man da auf diesen Chip spielt und kann dann verschiedene Vorgänge und auch das Zusammenspiel von verschiedenen Organen daran testen. Aber abgesehen jetzt von diesen 3D-Modellen, was für viele wahrscheinlich sehr abstrakt klingt, sind auch natürlich klinische Studien am Patienten ausgesprochen wichtig. Und da gibt es jetzt sicherlich vom einen oder anderen großen Aufschrei, so, oh, wir machen Versuche an Menschen. Aber man muss es sich auch so vorstellen, jedes Medikament, das zuvor am Tier getestet wurde, kommt dann im zweiten Schritt sowieso noch in eine klinische Studie. Und in dieser klinischen Studie fallen dann wirklich auch über 90% der Medikamente wirklich dann auch nochmal durch und bestehen nicht.
Das heißt, das zweite Versuchstier ist sozusagen der nackte Affe oder anders ausgedrückt der Mensch, bei dem nochmal 90% der Medikamente ausgesiebt werden müssen.
Ja, das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht und auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber so ist es tatsächlich. Also das Medikament wird im ersten Schritt am Tier getestet und dann muss ja irgendwann der Schritt passieren, dass es dann am Mensch Anwendung findet. Das ist dann der zweite Schritt und wie schon gesagt, über 90% bestehen dann in diesem zweiten Schritt auch schon gar nicht.
Kann man sich noch andere alternative Versuche oder Versuchsmethoden vorstellen als diese computergestützten Versuche? Also das heißt, diese theoretischen Versuche durch Computermodelle?
Also ich denke wirklich, dass die klinische Studie eine ganz wichtige Stellung in diesem Prozess hat. Und ansonsten, ich bin Tierärztin, ich kann es Ihnen nicht ganz genau sagen, wie weit die Forschung da momentan ist. Ich denke, da gibt es sicherlich noch viele Alternativmöglichkeiten. Und das Problem liegt wirklich einfach an der Förderung. Also das ganz, ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial, das aber nicht ausgeschöpft werden kann, weil so wenig Geld da ist, um das einfach voranzubringen.
Dann danke ich mal hier Frau Stefanie Kowalski für diese Informationen. Frau Stefanie Kowalski von den Menschen für Tierrechte, Tierversuchsgegner Baden-Württemberg. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein geruhsames Weihnachten. Und ich nehme an, zwischen Weihnachten und so weiter, da kommt diese Statistik dann tatsächlich auf den Markt. Das heißt, wird veröffentlicht.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Normalerweise wird das muss das im laufenden Jahr noch passieren. Weihnachten steht kurz bevor, viel Zeit ist nicht mehr. Ich denke, es wird wieder unter den Weihnachtsbaum gekehrt und ich bin gespannt, was die Zahlen dieses Jahr sagen.
Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 20. Dezember 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
The Misfits at Joe's Bar. All around, south around. far.